So, ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und einige bekannte Gesichter, einige unbekannte, richtig gut. Ich mache direkt eine Korrektur, Sascha. Wir sind, aber das konnten die Recherchen nicht hergeben, weil auf der Website ist das noch nicht aktualisiert. Also mittlerweile sind wir zu Hause nicht mehr zu fünf, sondern zu sechs. Wir haben vor einem Monat ein kleines Töchterlein bekommen. Das heißt, sind vier Kinder, die Maria Elise ist jetzt bei uns. Also jetzt nicht hier bei uns, sondern zu Hause bei meiner Frau. Genau. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das mit Veränderungen einhergeht. Die Nächte sind nicht mehr ganz so ruhig. Aber ich bin wach genug, um jetzt das hier heute Morgen zu schaffen. Ja, ich glaube, mir wurde eine halbe Stunde ungefähr so eingeräumt. Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen im Rahmen halte. Und ich freue mich, dass wir hier sind, um über dieses Thema, hat das Leben einen Sinn angesichts von Kriegen, Katastrophen und auch Krankheiten, mal nachzudenken. Ja? Ich weiß nicht, wie präsent das jetzt gerade in deinem Leben ist, ob jetzt eine Krise, eine Krankheit oder ob irgendwelche Katastrophen. Wir werden natürlich von den Medien ständig mit diesen Katastrophen, Kriegen und Krankheiten irgendwie konfrontiert, aber es ist auch was sehr Persönliches. Und dann stellt sich schon sehr schnell vielleicht auch die Sinnfrage, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir gerade konkret heute Morgen hier geht. Aber ich denke, unabhängig davon, ob du da direkt von betroffen bist oder nur indirekt durch die Medien halt Dauerbeschallt, hat es trotzdem eine ganz persönliche Botschaft für dich heute. Und das weniger im Zusammenhang mit den Krisenkatastrophen und den Krankheiten, die auch zu deinem Leben dazugehören können, sondern mehr damit, dass es wirklich einen Sinn gibt im Leben. Der komplett davon losgelöst ist, ob ich jetzt krank bin, ob ich in der Krise bin oder ob ich im Krieg lebe, es ist total egal. Mein Leben kann einen Sinn haben, wenn ich in dem einen, anderen oder in dem dritten Fall drin bin, ist total egal. Und warum das so ist, das möchte ich gerne deutlich machen im Laufe jetzt der nächsten 30 Minuten. Aber erstmal die Frage, ich habe jetzt hier Sie gesiezt, euch gesiezt, aber ich habe den Sascha gerade schon gehört, dass er euch duzt, deswegen traue ich mich das auch zu tun, das ist sehr gut, ist mir auch eher lieb, aber Hand aufs Herz, hast du schon mal wegen dieser Frage, hat das Leben einen Sinn, schlaflose Nächte gehabt? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber vielleicht mal kurz drüber nachdenken. Ich habe das kürzlich bei einer Jugendgruppe mal so als Frage reingegeben, da gingen keine Hände hoch, obwohl ich die aktiviert hatte, sich mal zu melden. Vielleicht ist es bei dir anders, ihr seid schon älter, ihr seid nicht in der Jugendzeit. Ich habe mal in eine Statistik reingeschaut, weil es tendenziell, glaube ich, eher so ist, dass wir uns wenig den Kopf zermartern über die Frage, was ist der Sinn des Lebens. Kann es vielleicht sein, dass das damit zusammenhängt, dass wir, weiß nicht, geht das mit dem Pointer hier? Dass wir vielleicht den Lebenssinn sehr stark mit dem Gefühl unserer Lebenszufriedenheit gleichsetzen, wenn wir uns nicht den Kopf zermartern, wenn wir keine schlaflosen Nächte haben. Ihr seht jetzt hier, ich mache jetzt hier keinen Matheunterricht, ich bin auch Biologielehrer, aber ich habe ein bisschen Zugang zu diesen Textsorten, möchte ich mal sagen. Aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem ein bisschen in diese Grafik reinführen. Wir haben hier abgetragen die allgemeine Lebenszufriedenheit. Je höher der Wert, desto höher die Lebenszufriedenheit. Und hier auf der Achse haben wir abgetragen das Jahr. Also hier geht es los mit 2004 und wir gehen bis ins Jahr 2025. Und dann haben wir das einmal nach drei Bereichen in Deutschland aufgeteilt. Westdeutschland, Gesamtdeutschland und Ostdeutschland. Ihr müsst das jetzt nicht en Detail erfassen, aber was ihr halt seht, ist, dass sich insgesamt unsere Lebenszufriedenheit in Deutschland relativ weit oben, also über der Hälfte, bewegt und dass wir hier einen krassen Einknick haben. Das ist so bei 2020, 2021. Was war da los? Corona, ja? Genau, haben wir alle überlebt, weitgehend. So, und dann ging das wieder hoch. Und es ist tatsächlich auch aktuell, auch wenn jetzt momentan Nahostkonflikt, Iran, Israel und so weiter, das ist schon besonders auch Deutschland, die Wirtschaftskrise auch, ich weiß nicht, Politik, das Vertrauen in unsere Regierung ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anzuzweifeln, aber trotzdem bewegt sich das schon so noch sehr relativ weit oben. Und vielleicht ist es, also unsere Lebenszufriedenheit ist vielleicht das, womit wir sehr schnell den Lebenssinn gleichsetzen. Ich weiß es nicht. Ich habe mal Google befragt, und zwar, was mir dabei rauskommt, wenn ich die Frage eingebe, hat das Leben einen Sinn? Ihr seht das jetzt hier animiert, es ist ein bisschen klein, aber ich lese euch das sonst notfalls vor. Da kommt natürlich erstmal, das ist mittlerweile der Standard, eine KI-Antwort, sonst hat man immer hier die Suchtreffer. Jetzt sagt die KI, Ja, das Leben hat oder kann einen Sinn haben, doch dieser ist nicht universell vorgegeben. Ups, was ist das jetzt? Ist das von mir?
Also von mir was?
Okay, vorgegeben, sondern wird individuell gestaltet. Sinn ist ein persönliches Konstrukt, das aus Werten, Zielen, Liebe oder dem Wunsch, etwas zu hinterlassen, entsteht. Viele Menschen finden ihren Sinn im Beruf, in sozialen Beziehungen oder im Glauben. Und dann wichtige Aspekte zur Sinnfindung: individueller Sinn, aktive Gestaltung und psychologisch betrachtet ist ein empfundener Sinn im Leben, fördert das Wohlbefinden und hilft, Herausforderungen zu bewältigen. Und es gibt dabei verschiedene Ansätze. Zusammenfassend, das Leben hat den Sinn, den Sie ihm geben. Das ist das, was mir die KI-Antwort sagt. Und das ist auch das, was wir häufig finden. Das ist auch das, was Reinhold Messner gesagt hat. Vielleicht kennt ihr den Extrembergsteiger. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und der sagt, der Sinn fällt nicht vom Himmel. Er wird auch nicht von einer Religion gestiftet. Sondern ich selbst stifte Sinn, indem ich mir mein Tun wichtig mache. Das ist das, was Reinhold Messner sagt. Und das ist letztendlich zusammengefasst die KI-Antwort. Ich bin meines Glückes Schmied. Ich bestimme, was macht Sinn in meinem Leben. Vielleicht meine Familie, meine Anzahl von Kindern, keine Ahnung, meine Ehefrau, mein Job, mein sozialer Status, mein Instagram-Profil, keine Ahnung. Ich bestimme das einfach. Das ist das, was Reinhold Messner sagt. Das nennt man in der Psychologie individuelle Sinnstiftung. Ich als Individuum stifte meinem Leben Sinn. Ich entscheide das. Du entscheidest das für dich. Ich entscheide das für mich. Vielleicht hast du was anderes als Lebenssinn als ich. Es kann also sein, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, dass, wenn wir das jetzt auf uns anwenden, jeder von uns seinen eigenen Lebenssinn hat und wir haben hier ganz unterschiedliche Perspektiven auf unser Leben. So. Und jetzt stelle ich aber mal die provokante Frage: Ist es wirklich die Lösung, so an das Leben heranzugehen? Individuelle Sinnstiftung. Fragen wir doch mal das kleine Mädchen in der Ukraine, das im Krieg gerade sich befindet und vielleicht Papa und Mama verloren hat, vielleicht nicht mehr zur Schule gehen kann, vielleicht in einem Waisenheim groß wird, vielleicht verprügelt wird, weil die Aufsicht im Waisenheim nicht darauf hinschaut, dass da wilde Jungs sind, die sich an den schwächeren Mädels zu schaffen machen. Vielleicht hat sie gar keine Perspektive, aus diesem Land rauszukommen. Vielleicht fällt in 5 Tagen eine Bombe auf dieses Waisenheim und sie ist tot. Was ist denn los mit dem kleinen Mädchen? Individuelle Sinnstiftung hat nicht funktioniert. Schlechte Ausgangsbedingungen. Wir sind in Deutschland. Wir gehören zu den 10% reichsten Ländern der Welt. Was wäre, wenn du nicht hier geboren wärst, sondern im Iran jetzt gerade, wo die Bomben fliegen? Individuelle Sinnstiftung? Das ist Max. Max ist mein Neffe. Max ist 4 Jahre alt. So alt wie mein Sohn, Till Johann. Max hat zum 2. Mal Blutkrebs. Zum 2. Mal. Letztes Jahr Weihnachten, die Familie hat darauf hingehofft und geharrt, dass endlich dieser Bowerk rauskommt, weil die erste Therapie erfolgreich war. Blutkrebs besiegt. 3 Tage vor Weihnachten, nee, der Bowerk kommt nicht raus, sagen die Ärzte. Da ist eine Entzündung im Körper, der Krebs ist wieder da. Das Ganze von vorne, 1 Jahr lang wieder rein ins Krankenhaus, Chemo. Vielleicht kennt ihr die Tortur bei Blutkrebs und das bei einem 4-jährigen Sohn. Hat das Leben einen Sinn? Vielleicht erlebt er das nächste Weihnachten nicht mehr. Er hat das letzte Weihnachten mit uns zusammen feiern können, weil es ihm gut genug ging. Vielleicht war es das letzte Mal. Hat das Leben, also was ist mit individueller Sinnstiftung bei Max? Versteht ihr, was ich versuche rüberzubringen? Funktioniert das, dieser Ansatz? Ich entscheide, was meinem Leben Sinn gibt. Was ist, wenn das schief geht, wenn ich krank werde? Oder einfach, wenn ich ungeliebt bin, weil ich zu viel anecke? Ist das wirklich die Lösung? Wir könnten jetzt hier ganz viele andere Beispiele nennen. Ich hoffe, ihr versteht. Was ist der Haken an der Sache? Aus meiner Sicht, ja, das ist die These. Der Haken an der Sache ist, wenn ich den Sinn meines Lebens aus dem ableite, was ich tue, dann ist dadurch die Pleite meines Lebens bereits vorprogrammiert. Warum? Irgendwann kann ich dieses Ding nämlich nicht mehr tun. Ich werde zu alt. Also wenn ich jetzt nicht wie Max Blutkrebs erleide und vielleicht sterben muss, kann es aber trotzdem sein, dass ich irgendwann eine Krankheit bekomme. Krebs ist omnipräsent in unserer Gesellschaft. Die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken und irgendwann zu sterben ist relativ hoch. Das Alter, ich kann irgendwann nicht mehr zur Arbeit gehen, ich werde ausgewechselt durch eine neue, besser ausgebildete Arbeitskraft. Wenn dann die Arbeit mein Lebenssinn war, okay, dann kann ich mir einen neuen Sinn suchen, aber es gibt Leute, die halten krampfhaft an einer Arbeitsstelle fest, weil sie nichts anderes in ihrem Leben haben und auch sich nicht Neues aufbauen können. Oder was ist, wenn ich einfach gekündigt werde mit 45? Ich könnte jetzt mehrere Szenarien machen. Wenn ich diesen Ansatz verfolge, dann bin ich nichts anderes als Sozialschrott. Und wenn das Leben oder wenn der Sinn des Lebens aus dem abgeleitet wird, was ich leiste, dann ist es letztendlich so, dass ich mich wie so eine Produktionsmaschine betrachte und ich habe noch nicht wirklich verstanden, was überhaupt der Mensch ist, was ich bin. Ja? Denn die Frage nach dem Sinn des Lebens ist letztendlich eine Frage danach, wer bin ich, wer bist du und was ist meine Identität, was ist deine Identität? Ein weiteres Problem. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, was dieses Bild aussagen soll. Das ist ein bisschen dunkel. Also es ist eine junge Frau, die stopft sich alles mögliche an Essen so in den Mund. Ja? So richtig gierig ist die. Also soll ein bisschen Ausdruck von Völlerei sein. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wir als Menschen, wir sind unersättlich. Jetzt nicht in dem Sinne, dass wir uns ständig bei McDonald's, keine Ahnung, die Burger so reinknallen wie das Mädel hier. Das meine ich nicht. Ich meine damit das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Habt ihr das schon mal gemerkt? Dass wir schauen uns Dinge an und wir kriegen nicht genug. Wir hören Dinge, wir wollen das. Das ist einfach, wir sind in diesem Sinne unersättlich. Das sagt die Bibel und ich sage euch gleich ein Beispiel aus meinem Leben, ich kann das bestätigen. Dann sagt uns Micha 6, Vers 12, du wirst essen, aber nicht satt werden und dein Inneres wird leer bleiben. Wenn ich Dinge aus dieser Welt, Materielles, nehme und ich nehme und nehme und nehme und nehme, es reicht nie aus. Es reicht nie aus. Das sagt die Bibel. Warum ist das so? Das gucken wir uns gleich an. Ich mache euch ein Beispiel aus meinem Leben. Wer kennt dieses Auto? Das könnt ihr sehen. Nicht zu erkennen. Okay. Ist ein VW. Golf. GTI. Genau. Golf 2. Mein Auto. Also nicht das hier, aber ich hatte tatsächlich so ein Auto, Golf 2 GTI, Edition Blue, den gab es nur 1500 Mal. Das bin ich wirklich durch Zufall drangekommen, habe wenig Geld für gezahlt und war happy, dass ich den hatte. Der war im Originalzustand und ich habe den ein bisschen tiefer gelegt, Doppelrohrauspuff dran, Ledersitze. Ne? Voll cooles Auto, ich habe das gefeiert, das war super. Als junger Erwachsener war das genau meins. Ja? Und ich war happy am Anfang. Boah. Aber wisst ihr, was passiert ist? Es war irgendwann normal, in dieses Auto einzusteigen, damit zu fahren. War normal, ich habe mich daran gewöhnt. Kennst du das? Hast ein tolles Haus, ziehst da ein, mega happy. Irgendwann gehst du in ein Haus rein, ja, ich wohne hier. Ist doch so. Also wir gewöhnen uns an alles und wir sind, bei mir war das so, ich wollte dann irgendwann mehr, ja. Wäre auch cool gewesen, dann noch ein paar PS mehr reinzumachen mit so einem Chip oder sowas. Und so geht es dir vielleicht auch. Wir sind mit dem Status quo selten zufrieden, sondern wir wollen mehr. Wir sind unersättlich. Das sagt die Bibel und ich kenne das aus meinem Leben. Ja, das ist ein Problem. Das ist für jetzt hier in diesem Fall alles noch relativ human. Aber das kann zum Problem werden, gerade dann, wenn ich unfassbare Möglichkeiten habe und alles Mögliche nehme, um damit mein Leben, meine Seele zu füllen, aber ich merke, die Wahrheit dieser Bibelverse, dass ich einfach nicht voll werde. Was macht das mit jemandem? Sag mal, ich kann jetzt nicht, ich habe keine 500 Millionen auf dem Konto, ich kann mir jetzt nicht einen Lamborghini kaufen, ja? Ich bin limitiert und da habe ich mich irgendwie auch mit zufrieden gegeben, aber Leute, die Möglichkeiten haben, was machen die? Die fangen natürlich an, Geld auszugeben, die fangen an, zu reisen, die fangen an, Sachen zu machen, von denen wir nur träumen. Aber was ist deren Erfahrung? Ralph Barton vor seinem Selbstmord sagt, ich hatte wenig Schwierigkeiten, viele Freunde, großen Erfolg, viele Frauen, ein Haus nach dem anderen, Reisen in sämtliche Teile der Welt. Da könnte man noch meinen, das ist doch super. Wenn wir da schon mal angekommen wären, ist doch perfekt, oder? Aber Ralph Barton, ein erfolgreicher Cartoon-Zeichner aus Amerika, sagt, jetzt habe ich die Nase voll. Ich bin müde, mir ständig etwas Neues einfallen zu lassen, um die 24 Stunden meines Tages zu füllen. Es reicht, sagt er. Und er nimmt sich das Leben. Okay, der war vielleicht ein bisschen krank. Ausnahme. Oder? Kennt ihr diese Leute? Das sieht man jetzt auch nur schlecht. Das hier links ist eine sehr bekannte Musikerin, Amy Winehouse. Hier in der Mitte DJ Avicii. Ja. Und rechts ein ehemaliger Torwart von Hannover 96, Robert Enke, war auch Nationalkeeper. Was haben alle drei gemeinsam? Sie haben sich alle das Leben genommen. Sie sind alle keine 40 Jahre alt geworden. Aber sie hatten alle viele Follower, sie hatten viel Geld, sie hatten all das, wovon wir vielleicht träumen, wo wir denken, ja, das ist mein Lebenssinn und da arbeite ich drauf hin. Das hatten sie alles. Sie hatten das alles. Aber sie hatten die Nase voll wie Ralph Barton, sie haben ihrem Leben ein Ende bereitet. Sie haben sich in den Selbstmord gestürzt. Viele gescheiterte Existenzen gibt es heute, gerade bei den prominenten Politikern, bei den prominenten Musikern, bei den prominenten Filmstars. Wir treffen das an. Wir treffen es auch an, dass kaputte Menschen in die psychischen Anstalten eingeschickt werden, weil einfach unsere Seele sich füllt mit dem Materialismus unserer Zeit, aber wir werden nicht satt. Wir versuchen uns mit diesen Dingen Sinn zu stiften, aber sie bringen uns in dem Sinne keine Erfüllung. Die Kliniken sind voll von depressiven Menschen. Warum ist das so in Deutschland? Wir leben noch nicht in Afrika. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, wie bei euch die Lebensumstände in Afrika früher waren oder wenn ihr in Deutschland groß geworden seid, wie das bei eurer Familie vielleicht ist. Aber ich vermute mal, dass die nicht in so tollen Häusern oder Gebäuden leben wie wir. Ja? Helmut Thielicke, ein Theologe, hat mal gesagt, der Sinn des Lebens, den gewinne ich nur, wenn ich die Erfüllung meines Lebens finde, wenn ich also das verwirkliche, wozu ich entworfen bin. So, wir kommen jetzt aus dieser Problemphase rein in, hoffentlich finden wir eine Lösung. Also er sagt, ich finde Sinn, wenn ich erkenne, wofür bin ich überhaupt da? Wer bin ich und wozu bin ich überhaupt auf dieser Erde? Wozu bin ich gemacht? Und ich finde, das macht Sinn, sich diese Frage auch als Mensch zu stellen. Ich stelle euch mal eine andere Frage, und zwar, wer weiß, wofür diese Dinge gut sind? Das ist hier ein Porsche. Dann habe ich noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Das ist eine Zange. Das ist jetzt nicht so meins, ich bin eher so jemand mit zwei linken Händen. Ja. Aber ich habe gute Freunde, die mir dann helfen, und ich habe auch eine Zange zu Hause, die kann ich denen dann geben. Oder mein Sohn, der ist handwerklich deutlich geschickter als ich. Der wird irgendwann dem Papa richtig das Leben retten, wenn die großen Probleme im Haus kommen. Oder das hier. Ein Airbus. Wer weiß, wofür diese Dinge gut sind? Ihr dürft ruhig reden, also ich nehme das nicht übel, wenn ihr was reinruft. Okay, andere Gedanken? Okay. Genau, wofür ist ein Auto gut? Man fährt von einem Ort zum anderen. Hier in diesem Fall sogar ein bisschen schneller, ja, weil so ein Carrera, der hat ein paar mehr PS als ein Golf 2 GTI, auch wenn der schon auch mehr hatte als andere Golfmodelle. So eine Zange, wofür ist die gut? An irgendwas zu arbeiten, ja. Und Airbus ist auch von einem Ort zum anderen zu fliegen, ja. Und zwar ein bisschen schneller. Mit einem Carrera kann man auch nicht über das Wasser fahren. Dann nimmt man halt so einen Airbus hier, ja. Also die Dinger sind insofern gut, als dass sie ihren Zweck erfüllen, wofür sie konstruiert worden sind. Das ist das, was Thielicke vorher in der Folie vorher gesagt hat. Und wenn diese Dinge, irgendwann hat sich jemand gedacht, ich möchte gerne etwa ein Vehikel konstruieren, mit dem ich schneller von A nach B komme als mit dem Pferd. Und dann wurde ein Auto erfunden. Irgendwann hat jemand gemerkt, irgendeine Zange ist auch ganz cool und hat dann eine erste Zange entwickelt. Ich habe jetzt nicht so die Ahnung, wie da die Geschichte von der Zange ist, aber ihr versteht, glaube ich, den Sinn dahinter. Ja? Und irgendwann gab es dann hier dieses Thema, wir wollen fliegen. Also man hat sich überlegt, ich konstruiere etwas, damit es eine bestimmte Funktion erfüllt. Und das macht Sinn. So, jetzt ist die Frage, wir sind keine Maschine, wir sind kein Airbus, wir sind kein Auto, wir sind keine Zange, aber wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe, wir sind hier in Zeit und Raum, wir sind gemacht und die Frage ist jetzt, wozu bin ich denn gemacht? Wenn das nicht funktioniert mit dem vielen Geld, wenn das nicht funktioniert mit der Prominenz, weil sie mich nicht zufrieden stellt. Was ist denn das, was mich erfüllt, was mich in die Fülle kommen lässt? Und das möchte ich gerne versuchen zu beantworten, jetzt in den letzten 10 Minuten mit Hilfe der Bibel, dem Mann am Kreuz. Weil ich glaube, dass du und ich gemacht sind von Gott, für Gott und für eine Beziehung zu Gott. Jeder von uns. Jeder Mensch. Ganz egal, welche Kultur, welches Land, welches Alter. Du bist gemacht für eine Beziehung zu Gott. Du bist gemacht im Ebenbild Gottes, geschaffen. Und das ging los bei Adam und Eva. Im Garten Eden. Da hat Gott dieses Menschenpaar zusammengeführt und in dieser harmonischen Beziehung zu sich leben lassen. Es war eine wunderbare, paradiesische Zeit. Gottes Güte wurde genossen. Es gab nur ein Gebot, was Gott ihnen gegeben hatte, als Prüfstand ihrer Liebe. Und sie haben in dieser harmonischen Beziehung miteinander gelebt. So ist die Welt eigentlich, wie sie sein sollte. Das ist hier das Muster von dem, wie unsere Welt eigentlich funktionieren würde. Das Problem ist nur, das wisst ihr, glaube ich, auch, es gibt diese Welt nicht mehr. Es gibt diese paradiesischen Zustände in unserer Welt nicht mehr. Warum? Weil unsere Voreltern Adam und Eva sich entschieden haben, wir übertreten das einzige Gebot, was Gott ihnen gegeben hat. Wir glauben der Stimme des Teufels mehr als dem guten Gott. Und das bringt einmal die Zerstörung dieser Beziehung mit sich. Adam und Eva verstecken sich auf einmal vor Gott, der sie geschaffen hat und liebt. Sie bekleiden sich mit so Feigenblättern. Sie hatten gegen Gott gesündigt. Sünde heißt, ich verfehle das Ziel. Sie waren eigentlich für diese harmonische Beziehung geplant, gedacht. Sie waren geplant für dieses Befolgen von Gottes guten Geboten, seine Güte zu schmecken in Fülle. Aber sie haben diese Güte in Frage gestellt. Sie haben sich belügen lassen und haben das Ziel verfehlt, in dieser Beziehung zu leben. Und das ist Ausdruck der Rebellion, in der du und ich auch zur Welt gekommen sind, in der unsere Welt jetzt erstmal von Natur aus jeder Mensch ist. Mein Kind, Maria Elise, die geboren ist, ist ohne eine persönliche Beziehung zu ihrem Schöpfergott geboren. Ist ein süßes Baby. Aber es wird nicht lange dauern. Dann stelle ich fest, dass Sünde in ihrem Wesen ist, dass sie kein neutrales, kein gutes Wesen ist, sondern dass diese Rebellion auch, sag mal, mit Werkseinstellung uns in die Familie gelegt wurde. Weil sie anfängt, auf einmal ihren älteren Bruder vielleicht zu schlagen oder zu kratzen. Und das böswillig. Sie wäre nicht die erste meiner 4 Kinder. Ich habe das bei Emilia beobachtet, ich habe das bei Tilioan beobachtet, ich habe das auch bei Eva Salome beobachtet. Und das habe ich denen nicht beigebracht, meine Frau auch nicht. Das stand nicht in unserem Erziehungsplan drin, dass unsere Kinder so groß werden. Wo kommt das her? Das kommt aus dem Herzen von uns Menschen, weil wir in dieser Rebellion auf die Welt gekommen sind. Das ist in jedem von uns angelegt. In jedem. Wer das nicht realisiert, der lebt wirklich in einem Reich der Illusion. Jeder Mensch trägt dieses Potenzial, Böses zu tun, mit sich und tut es. Und das ist Ausdruck des Zerbruchs, in dem wir leben. Und es gibt die kleinen Kriegsschauplätze in der Familie, wo sich die Kinder um das Spielzeug streiten. Und es gibt die großen Kriegsschauplätze, wo sich die Politiker, die Großen mit Reich, mit Kanonen, mit Bomben und so weiter untereinander streiten. Es gibt es überall. Überall Krieg. Überall Katastrophen, überall Krisen, überall nicht die Liebe, die eigentlich von Gott in unser Leben, in diese Welt kommen soll. In diesem Zerbruch leben du und ich. Und deswegen schmerzt das, tut das weh. Weil du wirst es merken, wenn du ehrlich bist, das schmerzt auch in dir. Warum? Weil in dir eine Sehnsucht ist nach dem anderen, nach dem Ursprünglichen, wofür du gemacht worden bist. Und ich gemacht worden bin. Ja, und wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Es gibt Überlegungen, dann sich selbst auf den Weg zu machen, um sich aus der Misere zu führen. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert unterm Strich nicht. Selbsterlösung hat noch nie funktioniert. Das wäre so ein bisschen so wie Baron Münchhausen, der sich versucht, mit seiner eigenen Hand am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Denn es ist nicht Baron Münchhausen gewesen, glaube ich. Egal, vielleicht kennt ihr das, ist auch nicht so wichtig. So, was passiert? Was passiert? Gott sieht den Zerbruch und Gott sagt sich, ich will nicht den Tod des Sünders. Ich will das nicht. Ich will diese Katastrophe nicht, weil er sah halt bis ans Ende. Er wusste, wenn der Mensch in diesem Zustand des Zerbruchs bleibt und er stirbt irgendwann, weil der Tod eine Folge von der Rebellion von uns Menschen ist, dann geht es erst richtig ab, weil dann nämlich der Mensch sich vor Gott im Gericht verantworten muss für sein ganzes Leben. Und das heißt ewige Strafe. Und Gott wollte nicht in dieser Weise den Menschen ins offene Messer laufen lassen. Und er wusste, ich kann nur den Karren umreißen, wenn ich selbst an den gefährlichsten Ort des Universums komme, wenn ich selbst Mensch werde in der Person von Jesus Christus. Und wenn ich von meinem Sohn von der Krippe zum Kreuz gehen lasse. Wir haben Ostern gefeiert und hier seht ihr diese Abbildung, das Kreuz. Jesus, das Zentrum der Geschichte, das Kreuz, wo sich alles entscheidet, ob dein Leben, ob mein Leben im Zerbruch bleibt und endet oder ob es eine Umkehr gibt, zurück zu Gott, zurück in die Beziehung zu Gott. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, warum musste er denn dort hängen? Er war doch, das sagt die Bibel auch, der einzige Mensch, der nicht von Werk aus, von Haus aus diese Sünde in sich trug. Der war der Einzige ohne Sünde. Der war der Einzige, der nichts falsch gemacht hat. Der immer seinen Eltern gehorsam war. Wie genial ist das denn, bitte schön, ein Kind zu haben, was immer das tut, was ich als Elternteil möchte. Der sogar so weise war, dass er sich mit Gelehrten im Tempel unterhalten hat und sie gestaunt haben über diese Weisheit von diesem 12-Jährigen. Der Leute begleitet hat, während er dann öffentlich gedient hat, von 30 bis 33 Jahren. Dieser Jesus, der Kranke geheilt hat, der sogar Tote wieder lebendig gemacht hat, das dokumentiert uns die Bibel. Wie kann das sein, dass so ein vollkommener guter Mensch, den eigentlich jeder von uns als besten Freund haben möchte, wenn man das mal ehrlich so an sich heranlässt, wie kann das sein, dass dieser Jesus von Menschen, die ihn doch eigentlich lieben müssten, dahin gebracht hat? Warum? Auf zwei Ebenen beantworte ich das. Die erste Ebene ist, weil der Mensch so böse ist, dass er das Gute Gottes so behandelt, ihn ans Kreuz zu nageln. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wussten, der wird uns gefährlich. Unsere religiöse Macht, unsere religiöse Position, die macht er uns streitig. Das kann nicht sein. Und ihr Herz war so böse, so perfide böse, nicht so offensichtlich, sondern es kam immer so hinten herum. Haben sie diesen Komplott, diese Manipulation einer ganzen Menschenmenge herbeigeführt und Jesus ans Kreuz gebracht. Und man könnte meinen, das ist der größte Justizskandal per se, dass da ein gerechter Mensch am Kreuz auf einmal schrecklich leidet und hingerichtet wird. Aber wisst ihr, das ist nicht nur das, das ist die menschliche Perspektive, das ist das menschliche Desaster, was auch zeigt, wie böse dein und mein Herz sind, dass so ein gerechter Mann an dieses Kreuz gehängt wird, umgeben von zwei ungerechten Räubern. Aber das ist nur die eine Seite, die andere Seite ist, dass Gott über allem in seiner Souveränität herrscht und sagt, ich lasse das zu, weil ich mein Geschöpf sehe und liebe und will, dass etwas geschieht, damit ich wieder mit diesen Menschen, mit diesen Rebellen eine Beziehung bekommen kann. Ich kann nicht einfach schnipsen. Ich kann nicht einfach sagen, okay, schwamm drüber mit deiner Rebellion, mit deinen Sünden, alles gut, lass uns wieder zusammenkommen, lass uns Freunde werden, das kann Gott nicht. Gott musste das Kreuz passieren lassen. Er musste Jesus am Kreuz sterben lassen. Warum? Weil Gott nicht nur Liebe ist. Gott ist auch gerecht. Gott ist gerecht. Und Gottes Gerechtigkeit zeigt sich am Kreuz. Gerecht heißt, Gott gibt jedem das, was er verdient. Und als ungerechter Mensch, als ungerechte Menschen haben wir alle, du und ich, ganz egal wie viel wir falsch gemacht haben, in unserem Leben Strafe verdient. Und wir kommen nur aus der Nummer raus, wenn jemand unsere Strafe übernimmt. Das ist nach Gottes Gedanken gerecht. Entweder halte ich selbst den Kopf hin oder es kommt jemand und hält für mich den Kopf hin. Und das ist das, warum Jesus am Kreuz hing, weil er für mich den Kopf hingehalten hat. Im Gericht Gottes, wo die Strafe eigentlich, die ich verdient hatte, auf Jesus lag. Wir haben das gerade auch gesungen. Vielleicht ist es euch aufgefallen in einem Lied. Er hat meine Schuld auf sich genommen und Gott hat ihn gestraft. Das ist diese Pfeile, das ist jetzt nichts anderes als der Ausdruck von Gottes Zorn. Es ist nicht der Schmerz der Nägel. Es ist nicht der Schmerz der Dornenkrone, von diesen rasiermesserscharfen Dornen, die in seinen Kopf gedrückt wurden. Es ist nicht der Schmerz von seinem gegeißelten Rücken, der wie ein Acker durchpflügt gewesen ist. Und es ist nicht der Schmerz des Hohns und des Spotts, der ihm entgegengebracht wurde, der am Kreuz seinen Schmerz wirklich ausgemacht hat. Es ist der Zorn von Gott. Es ist wie, als wenn in diesen 3 Stunden, wo Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Atombombe explodiert am Kreuz in der Seele von dem gerechten Jesus. Weil meine Sünde, meine Rebellion so schrecklich ist, dass Gott nicht anders konnte, als seinen Sohn zu schlagen, als meine Schuld auf Jesus lag. Das zeigt auch, wie schlimm du und ich in Gottes Augen sind aufgrund unserer sündigen Rebellion. Dass er Jesus nur so behandeln konnte, als die Schuld von mir und von allen, die an ihn glauben, auf ihm lag. Aber es zeigt auch Gottes Liebe, dass er dieses Opfer gebracht hat, Jesus am Kreuz leiden zu lassen und sterben zu lassen. Überlegt euch das mal. Ich würde gezwungen werden, oder du würdest gezwungen werden, für deinen Feind, vielleicht deinen einzigen Sohn, zu opfern am Kreuz, sterben zu lassen. Würdest du das machen? Für deinen Feind? Würde ich, Till Johann, für meinen Feind, ich habe glücklicherweise keine, sterben lassen, damit der nicht den Tod erdulden muss? Ich glaube, kaum einer, vielleicht niemand würde bereit sein, das zu tun. Aber genau das hat Gott getan. Genau das hat Gott getan. Weil er wusste, dann ist das Thema mit der Gerechtigkeit erledigt. Und jeder jetzt, der das versteht, und das ist einfach zu verstehen, dem kann Gott die Schuld vergeben. Versteht ihr das? Den Sinn des Kreuzes? Die Bibel sagt uns, ich lese uns einen Bibelvers vor aus 1. Petrus 1, Vers 3. Es hat Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, für uns, damit er uns zu Gott führe. Jesus ist die Brücke zurück zum Vaterherzen Gottes. Die Verbindung kann wiederhergestellt werden zu Gott, weil jemand Mittler geworden ist zwischen uns sündigen Menschen und dem heiligen, lebendigen, gerechten, liebevollen Gott. Könnt ihr das verstehen, diese Botschaft? Was ist jetzt zu tun? Das kann man nicht gut sehen hier. Hier ist dieser Mensch im Eigenwillen, ja, so wie wir alle von Haus aus auf diese Welt gekommen sind. Hier oben drüber sind die ganzen Tatsünden, ja, Neid und Hass und Geldliebe und Unehrlichkeit und Pornografie und Hurerei und Geiz und so weiter. Das ist hier alles Ausdruck unserer Rebellion. Was ist zu tun? Die Bibel sagt, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und ihr seht jetzt hier an der rechten Seite, da ist so jemand, der macht genau das. Und was betet der hier? Im Grunde genommen sagt er nichts anderes als wie dieser Zöllner im Tempel, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und er realisiert, okay, am Kreuz ist das Gericht für meine Sünden, für meine Schuld an Jesus vollzogen worden. Das glaube ich und nehme ich für mich ganz persönlich an. Und das ist zu tun. Das musst du tun. Du musst nicht jetzt Mitglied dieser Gemeinde werden. Du musst auch nicht jetzt regelmäßig Geld spenden. Also das nächste Mal, was vielleicht heute, ich hatte auch kein Geld dabei. Ja, und denkst mir, oh, jetzt habe ich hier nichts eingeworfen. Beim nächsten Mal werfe ich was ein und dann ist das mit Gott geregelt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du umkehrst zu Gott und glaubst an den, der vor 2000 Jahren am ersten Ostern dieser Weltgeschichte für dich am Kreuz hing, für dich gelitten hat, für dich gestorben ist und für dich auferstanden ist, dass du zurückkommen kannst an das Herz Gottes. Das darfst du und musst du glauben, dann wirst du gerettet. Wir haben das hier, diesen Bibelvers, das ist im Grunde genommen die Essenz des Evangeliums Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn hier glaubt, Vertrauen, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das hier, was da passiert, ist Ausdruck des Vertrauens. Ja, ich glaube, dass du, Jesus, am Kreuz an meiner Stelle von Gott gestraft wurdest. Und das nehme ich für mich ganz persönlich in Anspruch. Und das kannst du tun. Hier, wo du jetzt gerade sitzt, oder später zu Hause, oder gleich, wenn wir uns unterhalten, das kannst du tun. Und wenn du das tust, was passiert? Du kommst zurück in diese harmonische Beziehung zu Gott. Und du wirst merken, dass auf einmal in deinem Leben Fülle reinkommt. Frieden kommt rein. Freude kommt rein. Du kannst auf einmal, das zeigt die Bibel und das zeigen auch Menschen, die mit Gott gelebt haben, angesichts von Tod und Krankheit einen Frieden im Herzen haben, den die Welt nicht erklären kann, dass der da ist. Ein guter Freund von mir, der auch auf dem Kanal, den ich verantworte, auf YouTube sein Zeugnis gegeben hat, wie Gott ihn von Crystal Meth freigemacht hat und von Pornografie, hat vor 2-3 Tagen seine liebe Frau, ähnliches Alter wie ich, gehen lassen müssen aufgrund von Brustkrebs. Sie ist gestorben. Er bleibt zurück mit seiner Family. Ich habe die Statusnachrichten nicht mehr eingeblendet hier in meiner Präsentation, aber wenn man die liest, dann sieht man, da ist ein Mensch in Jesus gegründet. Und wird getragen von dem lebendigen Gott, wird getragen von dieser Glaubensbeziehung, die er zu Gott hat. Und weiß, okay, meine Frau Irene ist gegangen, aber sie ist zu Gott gegangen. Und ich werde ihr nachgehen. Und jetzt habe ich den Verlust, aber Gott ist doch weiter da und er füllt mich, er tröstet mich. Wir haben das gerade eben von Sascha vorgelesen bekommen. Gott ist uns eine Zuflucht und Stärke, reichlich gefunden in Drangsal. Gerade dann, wenn es mies läuft, dann kommt er richtig rein. Das wird der Mike erleben. Ich kann euch so viele Geschichten von Leuten erzählen, die genau in solchen Momenten Gott erlebt haben, dass er da ist, dass er nicht von Ferne drauf guckt, sieh mal zu, wie du damit zurechtkommst. Nein, er kommt rein in die Not. Er wird davon förmlich angezogen. Und dieser Gott möchte für dich in dieser Weise da sein, in schlechten und in guten Tagen. Aber die Frage ist, lässt du dich auf ihn ein? Kommst du zurück? Glaubst du an Jesus? Und lebst du dann mit Jesus? Darum geht's. Es geht nicht darum, einfach nur so ein Bekenntnis zu sprechen und dann lebt man so im eigenen Willen weiter, sondern es geht dann darum, sich auch bewusst der Autorität von Jesus unterzuordnen und sagen, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So wie Jesus gelebt hat. Und wenn du das tust, ich sage es dir, das heißt sterben. Ja, ich muss jeden Tag meinem Willen sterben. Bedingungslose Liebe heißt, ich gebe. Wir haben das gesungen, es gibt bedingungslose Liebe und das war das, was Gott gemacht hat. Und das ist das, was er von uns auch möchte, dass wir geben. Und wir werden merken, wenn wir geben, wenn wir nicht darauf aus sind, immer nur zu empfangen, es wird uns füllen. Das ist so paradox, aber das funktioniert, das ist göttliche Logik. Und dazu lade ich dich ein, dieses Leben zu leben. Du wirst an keiner anderen Stelle, und ich sage es dir, ich habe es selbst erlebt, diesen Freude, diese Erfüllung finden, die du in der Glaubens- und Liebesbeziehung zu Gott in Jesus finden wirst. Und damit bist du immun. Wenn du in diese Beziehung zurückkehrst, dann können Krisen kommen, dann können Krankheit kommen, dann kann auch der dritte Weltkrieg kommen. Das wollen wir alle nicht. Aber wenn das kommt, niemand kann den Schatz rauben, der in deinem Herzen schlummert in alle Ewigkeit, Jesus. Und auch wenn das Leben zu Ende ist auf dieser Erde, wo geht's denn dann hin? Zu Jesus, in die Ewigkeit, dann geht's erst richtig los. 80 Jahre auf dieser Erde, okay, das ist nicht schlecht, aber eine Ewigkeit bei Jesus, bei Gott, hey, das ist ein Sechser im Lotto. Wie dumm wäre das, zweimal am Leben vorbeizuleben, nämlich ohne Gott hier auf dieser Erde und dann die Ewigkeit ohne Gott. Ich lade dich ein, entscheide dich für Gott, entscheide dich für Jesus, glaub an den Mann am Kreuz und du wirst auf dieser Erde Leben in Fülle erleben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es in Fülle haben. Und er lädt dich dann nicht nur ein, hier auf dieser Erde ein Leben mit Qualität zu leben, er lädt dich auch ein, dann die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, ich gehe zu meinem Vater zurück und bereite Wohnung dort für euch. Und ich komme wieder. Und wenn ich zu euch zurückkomme, nehme ich euch zu mir, damit ihr bei mir seid. Und er möchte, wenn wir in die Ewigkeit gehen und an ihn glauben, möchte er uns in Gemeinschaft mit sich haben und diese Gemeinschaft dürfen wir dann ungetrübt genießen, ohne Krankheit, ohne Trauer, ohne Tod, ohne Sünde. Der Himmel ist frei von Sünde. frei von dem Zerbruch dieser Erde. Und das ist Glückseligkeit, das ist Vollkommenheit, das ist Licht, das ist Liebe, das ist Frieden, das ist Freude, das ist überfließend. Das kann man nicht in Worte beschreiben. Als Paulus, ein Mann Gottes, mal in den dritten Himmel entrückt wurde, da hat er Worte, hat er Dinge gehört, er konnte das gar nicht ausdrücken. Das sind so abgefahrene Sachen gewesen, dass er das in seinem Brief an die Korinther schreibt. Der ist verzückt gewesen und das wartet auf dich, aber du musst dich entscheiden. Das ist jetzt nicht so, dass Jesus gestorben ist und alle werden gerettet. Du ganz persönlich triffst die Entscheidung, nehme ich das Angebot der Liebe Gottes an oder nicht. Mit allen damit verbundenen Konsequenzen, die ich gerade ein wenig skizziert habe. Und ich lade dich ein, entscheide dich für die Siegerseite, entscheide dich für Jesus, entscheide dich für Gott, entscheide dich für die Mannschaft, die gesiegt hat, weil der Mann am Kreuz vor 2000 Jahren die Finsternis, den Tod, den Teufel und alle Feinde Gottes besiegt hat. Entscheide dich für ihn. Du wirst es nicht bereuen, auf gar keinen Fall. Ich verspreche dir kein Leben in Reichtum, ich verspreche dir kein Leben in Gesundheit, ich verspreche dir Leben in Erfüllung, wenn du eine Glaubensbeziehung zu Jesus eingehst und wirklich bewusst lebst, nicht religiös, sondern in einer Beziehung, dann wirst du erleben, dass das, was ich dir sage, Wirklichkeit wird in deinem Leben. Bitte, lass dich drauf ein, das wäre so wunderbar. Dazu möchte Gott diese Botschaft hoffentlich auch für dich ganz persönlich, vielleicht bist du der Einzige, zu dem ich heute sprechen sollte, hier segnen, das wäre wunderbar. Ich habe ein bisschen überzogen, es tut mir leid, aber ich hoffe, dass die Botschaft, die mir auf dem Herzen lag, ankommt. Wir finden unseren Sinn in dieser Liebesbeziehung zu Gott und wir müssen zurückkommen durch Glauben und Umkehr und dann geht's ab. Dann geht's ab. Sascha, ich weiß jetzt nicht, hast du ein Gebet vorgesehen oder darf ich mit uns beten einmal? Ja, dann bitte ich euch einmal aufzustehen. Herr Jesus, wir werden jetzt stille vor dir. Und wir haben vorhin gesungen, ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Ja, Herr Jesus, bitte lass uns das doch realisieren, dass du dort am Kreuz hingst. Und dass dort fremde Schuld auf dir lag. Lass uns verstehen, dass es unsere Schuld war. Meine Schuld, Herr. Die dir dieses Leid auch unter dem Gericht Gottes eingebracht hat. Und dass du das getan hast aus Liebe zu uns. Weil du uns zurückhaben wolltest. Weil du uns mit Gott wieder dem Vater verbinden wolltest. Bitte, Herr Jesus, öffne uns dafür die Augen. Mach sie auf. Nimm die Blindheit unserer geistigen Augen. Lass uns das verstehen. Lass uns das glauben. Bitte schenke den Glauben, Herr, an dein Kreuz, an dein Opfer. An diese Liebestat. Größer hätte sie nicht sein können. Danke, dass du dich in dieser Weise gegeben hast. Du, der Schöpfer, hast dich von deinem eigenen Geschöpf abschlachten lassen und hast unter dem Gericht Gottes 3 Stunden lang die Hölle durchgemacht. Herr Jesus, vielen Dank für den Ausdruck dieser göttlichen Liebe, den wir dort so offensichtlich sehen. Ach, Herr Jesus, bitte mach unsere Herzen weich, befreie uns von unserem eigenen Willen, befreie uns von unserer Rebellion und schenke, dass wir in deine weit geöffneten Arme gelaufen kommen. Und unsere Beziehung zu dir wieder herstellen. Dafür möchte ich dich wirklich bitten, dass du diesen Input segnest, an unser aller Herz, aber auch an denjenigen besonders, die diesen Schritt noch vor sich haben. Bitte, Herr, locke sie, zieh sie an, unwiderstehlich. Reiß sie förmlich aus den Händen desjenigen, der es nicht gut mit ihnen meint, damit sie mit dir verbunden werden. Du, der du die Fülle bist, der du durch und durch gut bist, der du voller Liebe bist, der du voller Freude und Erbarmen und Güte und Herrlichkeit bist. Herr Jesus, vielen Dank ja, für diesen Morgen, für diesen Tag der Gnade und vielen Dank für jeden Menschen, jede Frau, jeden Mann, der heute Morgen hier ist und das hören durfte. Bitte segne da einfach dein Wort und tue das, Herr, was nur du zu tun vermagst, nämlich Menschen mit dir zu verbinden. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.
Okay.